Wir sind dem Herrn wieder dankbar, dass wir hier sein können. Wir haben heute mit Besuch nicht direkt gerechnet. Wir freuen uns, dass ihr gekommen seid. Wir erwarten zum Jahresende ein volles Haus und einen vollen Segen. Das gehört immer zusammen. Das heißt, der Segen gehört immer zu einer Versammlung. Ohne den Segen Gottes brauchen wir keine Versammlung. Er hat gesegnet und er segnet jetzt und wird es auch in Zukunft tun. Das hat er so verheißen und darauf können wir uns verlassen. Wir dürfen einander zurufen, Gott können wir ganz und gar vertrauen. Was er zugesagt hat, das hält er gewiss. Himmel und Erd mag brennen, Hügel und Berge schwinden, doch wer da glaubt, wird finden. Gott ist wahrhaftig. Und darauf bauen wir, darauf stützen wir uns. Wir haben, als ich Bruder Kupfer heute wieder sah, dachte ich an den vergangenen Sonntag. Da habe ich wohl zum ersten Mal etwa 3 Stunden lang gepredigt. Und das ist zu viel. Aber das Wort des Herrn ist einfach so kostbar. Man kann sich darin ganz und gar verlieren. Es war übrigens in Zürich am letzten Sonntag. Aber ich muss mich ein wenig korrigieren, nämlich dahingehend, dass ich nicht allein die ganze Zeit eingenommen habe. Was mir in Erinnerung blieb, waren die kostbaren Bibelstellen, die wir verwendet haben. Kostbar ist die ganze Bibel, kostbar ist jedes Wort Gottes, wahr ist es auch. Aber kostbar insofern, dass wir festgestellt haben, in welch einer Weise die Propheten geredet und sich das Wort dann erfüllt hat, aber genauso festgestellt haben, dass in einem Vers vom ersten und vom zweiten Kommen des Herrn gesprochen wurde, dass Dinge in einem Atemzug ausgesprochen wurden, die in ihrer Erfüllung 2000 Jahre voneinander liegen. Und man muss schon sagen, einfach war es für die Männer, die das Wort damals geteilt haben, nicht, das alles zu unterscheiden, ihre Erwartungen nicht über das zu setzen, was damals geschehen sollte. Und weil sie das taten und ihre Erwartungen schon auf das setzten, was mit dem zweiten Kommen Christi oder gar seinem dritten Kommen in Verbindung steht, haben sie das, was mit dem ersten Kommen in Verbindung stand, völlig übersehen, haben es gar nicht fassen können und nicht einordnen können, weil sie die Schrift nicht recht geteilt haben. Und da wurde uns, so meine ich, groß, ich lese euch gleich ein paar Stellen, ihr wisst, wir wollen keinem etwas schuldig bleiben hier, wenn wir es sagen, wollen wir es aus der Schrift auch beweisen. Aber ich habe da wohl die Äußerung gemacht. Wer Schriftgelehrte und Pharisäer hörte, der hat im Groben und Ganzen Gottes Wort gehört, das stimmt. Aber hat nicht Gottes Wort gemäß der Offenbarung und der biblischen Prophetie für jene Zeit gehört. Der hat gehört, was Mose, was Abraham, was David, was alle gesagt haben. Aber diejenigen, die es verkündigten, waren nicht in der Lage zu sagen, so das und das erfüllt sich jetzt. Und darin lag die ganze Not. Ich habe wohl noch gesagt, dass alle, die Johannes hörten, die haben eine Einführung in das, was Gott damals tat, bekommen. Niemand kann mir sagen, dass ein Mann, wie lange hat er gepredigt, in jedem Fall eine Zeit lang predigt, und dann dem Volke Gottes nichts gesagt hat. Nein. Ein Prophet, ein Mann Gottes, der braucht noch nicht mal 20 oder 30 Jahre. Der kann in Kürze sehr viel gesagt haben. Und wisst ihr was? Das, worauf es zu dem Zeitpunkt ankam. Denn darum geht es ja. Aus dem Mose lesen kann jeder, der lesen gelernt hat. Über Abraham sprechen kann jeder, der nicht stumm ist. Aber das, und Bruder Russ hat es eben hier gelesen, und es ist uns allen aufgefallen, was sollte Mose tun? Was war seine Hauptaufgabe? Wir haben es alle mitgelesen. Und zwar in Hebräer 3, Vers 5. Und was Mose betrifft, so ist er zwar in seinem ganzen Hause treu gewesen, als Diener, um Zeugnis abzulegen für das, was als Offenbarung verkündigt werden sollte. Das ist die Zusammenfassung des Ganzen. Zeugnis abzulegen von dem und für das, was später als Offenbarung verkündigt werden sollte. Aber wer kann Offenbarung verkündigen? Doch nur der, dem sie zuteil wird. Und an wen kommt oder ergeht das Wort des Herrn? Und wem wird es offenbart? Der von Gott dazu bestimmt ist, wie Johannes der Täufer es war. Und deshalb konnte er mühelos seine Botschaft bringen und das Neue Testament einleiten, weil er Offenbarung des Wortes Gottes hatte. Das ist hier sehr, sehr wichtig. Wie viele gibt es noch heute, die wissen genau, was Mose gesagt hat, wie weit man am Sabbat gehen darf, von wann bis wann erreicht, was man essen oder trinken sollte oder auch nicht. Sie wissen alles. Nur nicht das, was in dem allem, in allen Opfern, in allen Festen, in allen Vorschriften, was da als Offenbarung verborgen, hineingefügt und dann später verkündigt werden sollte. Und ich glaube, so ist es mit all den Propheten, so ist es mit dem ganzen Worte Gottes. Es ist überall Offenbarung. Offenbarung kann aber nicht gelehrt werden. Offenbarung muss man persönlich empfangen. Sie muss durch den Geist Gottes einem Menschen geschenkt werden. Was meint ihr, wie viele Theologen sich an dem zweiten Vers aufhalten? Und hier in Hebräer 3, wovon Jesus geschrieben ist, der da treu war dem, der ihn geschaffen hat oder gemacht hat, nach anderer Übersetzung. Und dann sagen sie, ja seht ihr, Gott hat ihn doch gemacht. Man kann ein Wort Gottes nehmen, und wenn man dieses Wort Gottes nicht mit allen anderen Worten Gottes zusammenfügt um da Gott selbst antworten zu lassen, dann kann man sogar mit dem Worte irre gehen, wenn man nicht Offenbarung des Wortes hat. Wie viele nehmen Offenbarung, was ist 3,14 vielleicht, wo geschrieben steht, dass Jesus der Anfang der Schöpfung Gottes ist. Und dann gehen sie zu Sprüche 8, wo von der Weisheit die Rede ist. Und da steht geschrieben, dich hat Gott als erstes seine Schöpfertätigkeit gemacht. Und dann haben sie so viele Fäden, die sie zusammenspinnen. Und am Schluss sind sie gefangen im Netz, das sie selber gesponnen haben, weil sie keine göttliche Offenbarung hatten. Man kann nicht mit dem Verstande an das, was Gottes Geist gegeben und inspiriert hat, herangehen. Es kann nur durch denselben Geist geoffenbart werden. Der Geist erforscht alle Dinge, selbst die Tiefen der Gottheit. Wie dankbar können wir sein, dass Gott uns da geholfen hat, dass er uns in seine Schule genommen hat, dass wir nicht zu den Füßen eines Gamaliel sitzen, um da Theologie zu studieren. Ich weiß nicht, manche von euch aus der ganz alten Zeit erinnern sich an den holländischen Mönch, der mal hierher kam. Und alles war ihm gut. Er war ja ausgetreten, er wollte auch eintreten, aber es gab hier nichts einzutreten. Und er stolperte über die Gottheit Jesu Christi. Der nannte mich Bruder und sagte, Bruder Frank, ich habe 7 ganze Jahre studiert. Und die Hauptsache in diesem Studium war, die einzelnen Personen Gottes einander gegenüberzustellen. Ich brauche keine 7 Jahre. Ich brauche sie weder gegenüberzustellen, noch übereinander, noch nebeneinander, noch hintereinander. Ich brauche gar nichts. Ich brauche Gott nur im Geist und in der Wahrheit anzubieten. Und dann offenbart er sich uns. Aber wir sehen, wie schwer es den Menschen gemacht wird. Dann haben sie Matthäus 3 und schon geht das los. Einer ist im Wasser, der andere steigt herunter, der dritte ist noch höher, der spricht dann von irgendwoher. Und schon haben sie die Sache alle dem Verstande nach im Griff. Und trotzdem nicht. Man muss, wie ich eben sagte, von Anfang bis zu Ende das Wort Gottes recht einteilen, einordnen, in die Zusammenhänge bringen, in die es hineingehört. Was wäre gewesen, wenn Gott sich nicht, ich nenne es mal in einem himmlischen und irdischen Teil, irgendwie offenbart hätte? Er hätte uns doch nie hineinnehmen können. Wann ruht Gottes Wohlgefallen auf uns? Wenn er Christus in uns sieht und sagen kann, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen gefunden. Alles war heilsgeschichtlich erforderlich, um uns zu Söhnen und Töchtern Gottes zu machen. Lasst mich einige Stellen aus dem Alten Testament lesen, um euch zu zeigen, wie schwierig es damals war, zu erkennen und zu unterscheiden, was sich zu der Zeit erfüllte. Sacharja 9 ist das bekannteste Wort, das zum ersten Advent gelesen wird, in allen Kirchen auf der ganzen Erde und überall. Sacharja 9, von Vers 9. Frohlocke laut, Tochter Zion, Brich in Jubel aus, Tochter Jerusalem. Siehe, dein König kommt zu dir, gerecht, und dein Retter ist er, demütig und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen, dem Jungen eine Eselin. Bleiben wir hier stehen. Ihr könnt jetzt oder später Matthäus 21 lesen und feststellen, wie der Herr seinen Jüngern sagte, geht hin, holet die Eselin mitsamt dem Füllen, und wenn der Chef euch fragt, so sagt, der Herr bedarf ihrer und wird sie sobald möglich zurückschicken. Das Wort erfüllte sich buchstäblich. Der Herr ist nach Jerusalem eingezogen. Und sind sie in Jubel ausgebaut oder nicht? Alles hat gejubelt. Alles hat gejauchzt. Man riss Bäume von den Zweigen. Hosianna, Hosianna, Hosianna. Seitdem, der da kommt, im Namen des Herrn. Aber jetzt, von heute ab, darf niemand von uns die Schriftgelehrten und Pharisäer verurteilen, höchstens, weil sie nicht auf Johannes gehört haben, der die Botschaft Gottes für jene Zeit hatte. Aber ich lese Vers 10, steht im Zusammenhang. Denkt daran, was hier Vers 9 aussagt. In Vers 10 steht, dann werde ich die Kriegswagen aus Ephraim ausrotten, und die Kriegsrosse aus Jerusalem, auch die Kriegsbogen werden ausgerottet werden, und er wird den Völkern Frieden gebieten, und seine Herrschaft wird von Meer zu Meer, vom Euphratstrom bis an die Enden der Erde reichen. In einem Atemzug ausgesprochen. Tochter Zion, freue dich und juble, jauchze. Dein König kommt zu dir und reitet auf dem Füllen eine Eselin. Dann, das ist also die Ankündigung. Und wenn das, also dann steht hier, dann werde ich die Kriegswagen aus Ephraim ausrotten. Jetzt frage ich euch. Wer nicht ein- und aufteilen konnte durch, ich nenne es mal, Gottes Fügung und Inspiration des Heiligen Geistes. Hätte er nicht weiterlesen können, hätte er unbedingt bei Vers 9 stehen bleiben müssen? Hätte er nicht Vers 10 auch lesen dürfen und erwarten, dass es geschieht? Wenn wir das irdisch beurteilen, hundertprozentig. Denn hier steht geschrieben, dann werde ich die Kriegswagen aus Ephraim ausrotten und die Kriegsrosse aus Jerusalem, auch die Kriegsbogen werden ausgerottet werden, und er wird den Völkern Frieden gebieten. Das war die Hoffnung Israels, dass der Herr kommt, als mächtiger König offenbar wird, und dass die Römer da verschwinden, und dass er Frieden macht, und die Ankündigung lautete ja sogar, Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen. Und dann nehmen wir die andere Stelle, die unser Herr sagt, denkt nicht, dass ich gekommen bin, Frieden auf Erden zu bringen. Ich bin gekommen, das Schwert zu bringen. Eine wird gegen den anderen sein. Ja, fügt mir das mal zusammen. Da singt der ganze himmlische Chor, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden. Und den Menschen ein Wohlgefallen. Und als es dann soweit war, dann sagt der Herr, denk nicht, ich bin gekommen, Frieden zu bringen. Ja, liebe Zeit, was stimmt denn nun? Das eine oder das andere? Steht doch beides in der Bibel. Frieden den Nahen, Frieden den Fernen, in einem vereint, in Christus. Und plötzlich, seht ihr, nicht der Verstand ordnet ein, sondern der Heilige Geist, der das Wort geschrieben hat. Derselbe Herr, der in der Bergpredigt gesagt hat, ihr kennt alle die Bergpredigt, sicherlich fast auswendig, wer zu seinem Bruder sagt, du Narr, ist des höllischen Feuers schuldig. Derselbe Herr spricht, du Narr, heute noch, heute Nacht wird deine Seele von dir gefordert werden. Solche Dinge könnte ich euch dutzendweise hier zeigen. Man muss es richtig verstehen und einordnen können durch die Gnade Gottes, um zu wissen, wo, wann, was hingehört und in welch einem Zusammenhang es steht. Derselbe Gott, der in Majestät ausgerufen hat auf dem Berge Sinai, du sollst nicht töten. Derselbe Gott hat dem Saul gesagt, vollziehe den Bann an Menschen und Vieh und halte nicht zurück. Wer will das einordnen? Die Atheisten, die stehen Kopf. Die sagen, was will Gott von uns? Und am Schluss sind sie so durcheinander, dass sie nicht mehr glauben können. Aber wir dürfen einmal jubeln und jauchzen im Geiste. Wir stimmen jedem Worte Gottes zu und sagen, Gott hat Recht, in jedem Punkt hat er Recht. Soll ich euch den einen Punkt sagen? Den einen aus der Bergpredigt. Wer zu seinem Bruder sagt, habt ihr es gehört? Wer zu seinem Bruder sagt, du Narr, der Mann, dem der Herr diesen Ausdruck zugedacht hat, das war kein Bruder. Das war einer, der gesagt hat, ich werde meine Scheuer füllen und dann habe ich genug für dies Jahr und für das nächste Jahr und mir kann gar nichts passieren. Merkt ihr, worum es geht? Oh, dass wir lernen könnten, jedes Wort Gottes mit Wahrhaftigkeit in dem Licht zu sehen, in dem es uns hinterlassen wurde. Dann ist alles in Ordnung. Wer einem Bruder sagt, du Narr, mit dem ist es schlecht bestellt. Wer aber einem Ungläubigen, der den Herrn überhaupt nicht erkennt und gar nicht zu ihm kommt und schon sowieso ein Narr ist und es ihm dann noch sagt, der hat ihn nur aufmerksam gemacht auf die Gefahr, der er entgegengeht. Das ist der Unterschied. Man muss die Dinge wirklich geordnet sehen und dann auch verstehen. Kommen wir zu diesem Punkt zurück. Frohlocke, Tochter Zion und so weiter. Und dann werden die Kriegswagen und die Rosse aus Ephraim hinausgetan. Die Kriegsbogen werden ausgerottet werden. Ja, ist das damals geschehen? Eben nicht. Und dann weiter. Und er wird den Völkern Frieden gebieten. Wem hat er Frieden geboten? Den Völkern? Er hat gar nicht zu den Völkern gesprochen. Er hat gesagt, schlagt den Weg der Heiden nicht ein. Ich sende euch nur zu den verlorenen Schafen Israels. Hier steht aber, er wird den Völkern, also nicht allein Israel, sondern den Völkern wird er Frieden gebieten. Und in dem Zusammenhang lesen wir, und seine Herrschaft wird von Meer zu Meer, vom Euphratstrom bis an die Ende der Erde reichen. Ich sage euch, wenn der Herr wiederkommt, als König des Friedens, um das tausendjährige Reich aufzurichten, dann wird sich dieses alles erfüllen. Seine Herrschaft wird von einem Ende der Erde bis zum anderen und es wird Friede sein auf Erden. Stimmt's? Also, der eine Vers für damals, der andere steht sogar heute noch aus. Aber die Menschen, die das so lasen, und nun, jetzt kommt der Hammer. In Vers 11, Vers 10 war nur eine Einblendung. Jetzt kommt Vers 11. Auch will ich, was dich betrifft, um des Blutbundes willen, den ich mit dir geschlossen habe, deine Gefangenen in Freiheit setzen aus der wasserlosen Grube. Ihr könnt es ja nachlesen in Epheser 4, etwa von Vers 8. Er hat das Gefängnis gefangen geführt, hat die alttestamentlich Heiligen, die dort unten schmachteten, herausgeführt, gemäß Matthäus 27 von Vers 51. Das, was hier geschrieben steht im 11. Vers, das ist geschehen. Ich werde deine Gefangenen in Freiheit setzen. Das hat, ihr könnt es ja nachlesen. Und viele der Heiligen sind mit ihm aus ihren Gräbern hervorgekommen und sind vielen in der heiligen Stadt erschienen. So steht es geschrieben. Aber dazwischen der eine Vers, der nichts mit dem ersten Kommen Christi zu tun hatte, sondern erst mit der Aufrichtung des tausendjährigen Reiches. Könnt ihr sehen, wie schwierig es gewesen sein muss für die religiösen Führer jener Zeit, für die Prediger, für die Pfarrer, für die Priester jener Zeit, das richtig zu lesen und zu verstehen? Es war nicht einfach. Ich sage es noch einmal. Einfach wurde es für alle, die die prophetische Botschaft der Stunde gehört haben. Und ich sage euch auch, wie das anfing. Das steht im Lukas-Evangelium. Denn die Schriftgelehrten haben ja für ihre Person den Heilsratschluss Gottes verworfen und haben sich nicht mit der Taufe des Johannes taufen lassen. Also, sie haben nicht einmal den ersten Schritt getan und sich vor Gott gebeugt und dem, was damals heilsgeschichtlich geschah, unterordnet. Im Gegenteil, sie haben das Ihre gesucht und getan, ohne dass sie die Stunde der göttlichen Heimsuchung tatsächlich begriffen hatten. Ich lese das aus Lukas Kapitel 7. Lukas Kapitel 7, ein uns allen bekanntes Wort. Übrigens bezieht sich hier der Schreiber auf Malachi 3, Vers 1. Wir kommen noch gleich darauf. Lukas 7 von Vers 27. Dieser ist es, über den geschrieben steht: Siehe, ich sende meinen Boten vor dir her, der deinen Weg vor dir her bereiten soll. Ja, ich sage euch, unter den von Frauen geborenen gibt es keinen größeren als Johannes. Aber der Kleinste im Reiche Gottes ist größer als er. Und das ganze Volk, das ihn hörte, auch die Zöllner, sind dem Willen Gottes nachgekommen, indem sie sich mit der Taufe des Johannes taufen ließen. Aber die Pharisäer und die Gesetzeslehrer haben den Heilsratschluss Gottes für ihre Person verworfen, indem sie sich nicht von ihm taufen ließen. Es beginnt mit der Unterordnung unter den Willen Gottes und damit zu dem Tun des Willens Gottes. So beginnt die Einführung in den Willen Gottes, indem man bereit ist, ihn zu tun. Und wer die ersten Schritte nicht tut, wird ja schlecht die zweiten oder dritten tun können. Also halten wir fest. Hier steht um des Blutbundes willen, Sacharja 9, 11, den ich mit dir geschlossen habe. Alles Vergangenheit wissen wir genau. Wie Jesaja 53. Er war verwundet um unsere Sünden willen. Oder meint ihr, Gott wird noch einmal Blut vergießen, um einen anderen Bund zu machen? Der neue Bund ist gemacht. Das Blut ist geflossen. All die alttestamentlich Heiligen, die ihre Hoffnung auf den Messias gesetzt haben, sind nicht enttäuscht worden. Das Gefängnis wurde gefangen geführt und den Menschen wurden Gaben gegeben. Das ist also geschehen. Aber wie schon mehrmals betont, Vers 10 bezieht sich auf das, was noch kommen wird. Nehmen wir das Wort aus dem Propheten Maleachi, dem dritten Kapitel von Vers 1. Vers 1 ist allen bekannt, deshalb lese ich vielleicht nur den letzten Teil. Ja, Zeile 3 hier. Der Herr, den ihr herbei wünscht, und der Bundesengel, nach dem ihr Verlangen tragt, kommt unfehlbar, so spricht der Herr, der Herrscharen. Doch wer vermag den Tag seines Kommens zu ertragen? Und wer bleibt bei seinem Erscheinen bestehen? Denn er wird wie das Feuer eines Schmelzers sein und wie die Lauge von Walkern, und da sitzen wird er wie einer, der das Silber schmelzt und reinigt. Und er wird die Söhne Levis reinigen und sie läutern wie Gold und wie Silber, damit sie dem Herrn Opfergaben der Gerechtigkeit darbringen. Seht, der erste Teil oder hier der erste Vers, auf den hat der Herr selbst in Matthäus Kapitel 11 deutlich Bezug genommen. Auf den ersten Vers hat Markus in Kapitel 1 deutlich Bezug genommen. Auf den ersten Vers haben andere Bezug genommen. Aber den zweiten haben sie nicht gelesen. Den dritten auch nicht. Weil das noch nicht der Zeitpunkt war, in dem Feuer kommt und geläutert wird. Das war damals noch nicht die Zeit dafür. Das, was für jene Tage bestimmt war, geschah. Das andere, das in gleichem Atemzug ausgesprochen wurde, aber nicht auf jene Zeit zutraf, steht heute noch aus. Und wir wissen, dass es geschehen wird. Merkt ihr schon aus Vers 2, was das mit sich bringt? Denn wer vermag den Tag seines Kommens zu ertragen? Damals haben sie mit ihm gemacht, was sie wollten. Aber das sage ich euch, wenn der Herr wiederkommt mit großer Kraft und Herrlichkeit und alle Geschlechter der Erde heulen und wehklagen, dann geht in Erfüllung. Wer vermag, den Tag seines Kommens zu ertragen? Und wer bleibt dabei bestehen? Gehen wir zu dem letzten Teil in Maleachi Kapitel 3, denn in Vers 19 ist ja die Rede von dem Tag. Denn wisset wohl, es kommt der Tag, brennend wie ein Ofen. Da werden alle Übermütigen und alle, die gesetzlos handeln, wie Stoppeln sein. Und verbrennen wird sie der Tag, der da kommt. Wer wird verbrannt? Nicht die Söhne Levis. Die werden geläutert. Wer sind diejenigen, die verbrannt werden? Die Übermütigen. Die Gottlosen. Merkt ihr, wie man immer wieder aufpassen muss? Man kann nicht einfach sagen, ja, das Feuer fällt und dann ist nur noch Asche, was übrig bleibt. Man muss Gottes Wort genau nehmen und genau lesen. Und wenn man dann noch die Gnade hat, durch den Geist geleitet, zu sehen, wohin die Dinge gehören, dann sollten wir froh und fröhlich sein und unserem Gott die Ehre geben, weil er uns sein Wort offenbart hat. Hier lesen wir in den letzten Versen des Alten Testaments in Kapitel 3 des Propheten Maleachi. Wisset wohl, ich sende euch den Propheten Elia, ehe der große und furchtbare Tag des Herrn kommt. Der wird das Herz der Väter den Söhnen und das Herz der Söhne ihren Vätern wieder zuwenden. Damit ich nicht kommen muss und das Land oder die Erde mit dem Bannfluch schlagen. Wir alle haben das schon gehört, wir haben es durchgenommen. Wie hat der Engel, der die Ankündigung der Geburt Johannes des Täufers gab, so sorgfältig nur den ersten Teil erwähnt und nicht den zweiten? Da würde mir jemand sagen, ja, kennen die Engel Gottes Wort auch? Ich glaube schon. Ich glaube schon. Oder meint ihr nicht? Was? Na, ich will es euch. Bitte? Ja, da sind wir überfragt. Ich auch. Aber nein, nein, ich korrigiere mich. Jeder, der um Gott ist, der mit Gott ist, der in Gott ist, der aus Gott ist, der kennt Gottes Wort und Gottes Willen. Verloren waren sie nie, deshalb wissen sie nicht, was Rettung bedeutet. Aber sie wissen, ich lese euch das mal hier aus dem Lukas-Evangelium, damit ihr wisst, dass es geschrieben steht, und zwar nur die Hälfte des Verses. Lukas Kapitel 1 von Vers 17. Lukas 1 von Vers 17. Vielleicht 16 auch schon, der ist einfach so schön und so wahr. Viele von den Söhnen Israels wird er zum Herrn, ihrem Gott, zurückführen. Halleluja. Nicht zu sich, nicht zu einer Glaubensgemeinschaft, nicht zu einer Erweckungsbewegung, nicht in eine charismatische, weltbewegende Sache, sondern viele von den Söhnen Israels wird er zum Herrn, ihrem Gott, zurückführen. Und er ist es, der vor ihm einhergehen wird, im Geist und in der Kraft des Elia, um die Herzen der Väter den Kindern wieder zuzuwenden und die Ungehorsamen zur Gesinnung der Gerechten, um dem Herrn ein wohlbereitetes Volk zu schaffen. Der zweite Teil steht hier also nicht, nur der erste. Um die Herzen der Väter den Kindern wieder zuzuwenden. Der zweite Teil und die Herzen der Kinder den Vätern fehlt hier. Meint nicht, dass Engel an Gedächtnis leiden. Nein. Alles hat seinen Platz. Alles seine Zeit. Damals ging es darum, dass der erste Teil sich erfüllt, um die Herzen der Väter, die Herzen der Gläubigen des Alten Testaments zu dem neuen Bund, zu den Kindern, die jetzt hervorkamen, die wie der Tau aus der Morgenröte geboren werden sollten, nach dem Wort der Schrift im Johannesevangelium im ersten Kapitel. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, dass sie Gottes Kinder würden, nämlich denen, die an seinen Namen glauben. Klare Unterscheidung dessen, was im Alten Testament geweissagt, und nicht nur Unterscheidung, sondern Einteilung für die Gemeinde innerhalb des Volkes Gottes, um zu zeigen, wo was hingehört. Und wir könnten eine große Anzahl von Bibelstellen vorlesen und euch zeigen, wie schwer es war, zu der damaligen Zeit die Dinge von selber einzuordnen. Heute geht's von selber auch nicht, das wissen wir. Aber heute haben wir den großen Vorteil, dass wir durch Offenbarung sehen können, was sich schon erfüllt hat, und dann durch Offenbarung erkennen, dass sich das noch Ausstehende erfüllen wird. Und darauf warten wir. Der erste Teil ist hinter uns, also der zweite Teil wird sich dann genau so erfüllen. Also wollen wir die Menschen von damals nicht urteilen, denn viele, die in dieser Zeit leben, erkennen ja auch nicht, was der Herr jetzt tut. Wer die Schrift liest, müsste begreifen können und nachsehen im Neuen Testament, das hat sich erfüllt, also steht der Rest noch aus. Somit dürfen wir darauf rechnen. Wie ich schon sagte, es gibt eine große Anzahl. Ich habe mir ein wenig Mühe gemacht, diese Stellen herauszusuchen. Und es hat mich überwältigt. Es hat mich überwältigt. Ich habe erkannt, nicht jeder sollte anfangen, mit der Schrift umzugehen und schon gar nicht mit einem Erlebnis eines Seminars oder einer Schulung, sondern diejenigen, die in der Schule Gottes sind. Zugehört, sich taufen ließen und damit vor Gott gebeugt und dem Willen Gottes nachgekommen sind, dass sie keine Mühe hatten, sich biblisch, nachdem sie sich biblisch einordnen ließen, das, was dann geschah, biblisch einzuordnen. Denn es standen ja nicht nur Stellen, wo erstes und zweites oder drittes Kommen miteinander verbunden wurden. Jesaja 53 steht ja auch noch heute dargeschrieben. Er wuchs auf wie ein Spross aus dürrem Erdreich, hatte keine Gestalt noch Schöne. Der ganze Vorfall und das, was damals geschehen würde mit unserem Herrn, steht ja geschrieben. Hier lasst mich das deutlich hervorheben. Wer zur Zeit der göttlichen Gnadenheimsuchung, wenn göttliche Heilsgeschichte auf Erden vollzogen wird und vor unseren Augen geschieht, die Gnade hat, sich dem Willen Gottes zu ordnen und nachzukommen, der wird alles andere, was dann noch geschieht, auch erkennen und einordnen können. Wer sich selber aber nicht beugt und einordnen lässt, was will der einordnen? Wo will der anfangen, wo will er aufhören? Der Anfang wurde ja mit Johannes dem Täufer gemacht, stimmt's? Er machte den Anfang. Aber er selbst war auch der verheißene Anfang. Siehe, ich sende meinen Boten vor mir her. Also war er da. Er selbst hat sich dem Willen und dem Worte Gottes für jene Stunde unterordnet. Und die Stimme, wie es Jesaja 40,3 sagt, war in der Wüste zu hören. Die Stimme des Herrn. Gott, der Herr, hat Menschenmund gebraucht, um zu der Volksmenge zu reden. Derjenige, den Gott dazu bestimmt, sein Wort zu empfangen und weiterzutragen, eingeordnet, untergeordnet im Willen und im Worte Gottes. Alle, die kommen, um zu hören, Einordnung und Unterordnung im Willen Gottes. Da kann nicht jemand sagen, das habe ich anders gelernt oder das sehe ich anders. Hier haben wir nur einmalig zu sehen und zwar so, wie Gott sieht. Wer war das Auge? Steht im Propheten Jesaja geschrieben. Du hast die Augen, nämlich die Seher, die Propheten, hast du verschleiert. Im Leibe ist der Prophet wie ein Auge, der die Dinge sieht. Propheten waren Seher. Und deshalb hat Gott, ihm sei es gedankt, keine Theologen genommen. Jeder hätte was anderes gesagt, Und keiner hätte gesagt, was Gott gesagt hat. Gott nahm und nimmt Propheten, um an sie sein Wort ergehen zu lassen. Und von da an beginnt dann Heilsgeschichte. Johannes war ein Teil dessen, was entsprechend der biblischen Prophetie als Erfüllung in Verbindung mit dem ersten Kommen Christi geschehen sollte, in jener Zeit verwirklicht wurde. Ich gehe noch einen Schritt weiter, denn es würde uns nicht helfen, zu wissen, was damals geschah. Uns kann nur geholfen werden, wenn wir wissen, was jetzt geschieht. Was jetzt vor dem großen und schrecklichen Tag des Herrn, was jetzt vor der Hinwegnahme der Brautgemeinde Jesu Christi geschieht, wie die Herausrufung, die Zubereitung, die Unterordnung unter den Willen Gottes, das Eingehen auf den Willen Gottes und damit in den Willen Gottes geschieht. Es beginnt immer, wie es damals bei Johannes begonnen hat. Der Vorwurf, der den Schriftgelehrten und Pharisäern gemacht wurde, so haben wir es gelesen, war der, dass ihnen gesagt wurde, ihr habt euch dem Willen Gottes nicht unterordnet, habt euch nicht biblisch von dem Mann taufen lassen, der als Wegbereiter gesandt wurde. Ihr habt den Ratschluss Gottes, über den ihr das Leben lang gepredigt habt, für euch selber verworfen. Seid nicht den Weg Gottes gegangen, der vorbereitet wurde, sondern seid auf euren eigenen Wegen weitergegangen. Hätte man nicht wissen müssen, was im Propheten Jesaja 55 wohl steht, meine Wege sind nicht eure Wege und so weiter und so weiter. Gott hat einen Weg und dieser Weg sollte bereitet werden. Und der Mann, der es tat, war da. Und dann waren auch nur die Zöllner und die Sünder. Diejenigen, die sich an die Brust geschlagen haben, die nicht mit hoher Nase kamen, sondern gedemütigt gekommen sind, um Gottes Wort zu hören. Man hätte tadeln können, äußerlich hätte man sagen können, dieser Mann hat nicht einmal einen Talar. Wo wurde er eingesetzt? Wann ordiniert? Wann gesandt? Aber die Schrift sagt so schön, es trat ein Mann auf, von Gott gesandt, sein Name war Johannes. Und das ist das Herrliche an dem Programm Gottes. Ein Mann Gottes mit der Botschaft Gottes. Der Anfang wurde gemacht. Alle, die sich der göttlichen Botschaft unterordnet haben, die göttliche Entscheidung respektierten und das, was von ihnen gefordert wurde, taten, sie hatten Anteil an dem, was damals geschah. Wer sich von Anfang an einordnen und unterordnen lässt, wird keine Mühe haben, was dann noch kommt, einzuordnen. Könnt ihr Amen dazu sagen? Das ist der Punkt. Zuerst beginnt es mit deiner und meiner Ein- und Unterordnung in dem Bereich, der jetzt für uns Gültigkeit hat. Und wir machen daraus kein Geheimnis. Wir leben in einem prophetischen Zeitalter. Und wir haben uns damit abzufinden, dass heute andere Maßstäbe angelegt werden müssen. Ich meine es nicht lehrmäßig, aber rein dem, was um uns herum geschieht, als vor 100 oder noch mehr Jahren. Wir leben in der Endzeit. Und deshalb muss sich alles, was mit Bezug auf die Endzeit geschrieben steht, erfüllen. Und damit werden wir so schlecht fertig. Begreift ihr? Damit werden wir so schlecht fertig. Hat der Herr nicht vorausgesagt? Die Liebe wird in vielen erkalten. Hat er nicht gesagt, oder Paulus durch Paulus schreiben lassen? Die Menschen werden hochmütig, ruhmredig, prahlerisch. Alles, man kann es doch lesen. Und wenn wir ab und zu mal sagen, eine solche Zeit hat's noch nicht gegeben, dann stimmt das. Aber genauso dürfen wir uns daran nicht aufhalten. Einfach sagen, Herr, Erfüllung der Schrift. Amen. Herr, Erfüllung der Schrift. Amen. Und weitergehen. Wenn wir uns an allem aufhalten wollten, ja wie denn? Das geht doch nicht. Ich glaube, das habe ich hier schon mal gesagt. Und würden alle Gläubigen beten, Herr, lass keinen Krieg mehr kommen, kein Erdbeben mehr stattfinden, keine Hungersnot mehr sein in der dritten Welt. Wir könnten als Gläubige alle fasten und beten bis zur Wiederkunft des Herrn. Und es würde trotzdem geschehen, weil der heilige Mund des Herrn es ausgesprochen hat. Es werden Kriege und Kriegsgeschrei sein. Und da ist nur Amen zu sagen. Genauso steht geschrieben, wenn sie sagen werden, Frieden und Sicherheit. Ja, sagen werden. Sagen kann man viel. Aber das dicke Ende kommt dann nach dem Sagen. Das dicke Ende kommt. Also wollen wir bitte alles biblisch einordnen, nicht daran irre werden. Die Ungläubigen können uns vorhalten und sagen, wo bleibt die Gerechtigkeit Gottes? Aber fragen die Ungläubigen überhaupt nach Gott? Die Millionäre und alle, denen es so gut geht, die da nach der Gerechtigkeit Gottes fragen. Die fragen nämlich erstmal gar nicht nach Gott und gehen ihre eigenen Wege. Aber uns, die wir gläubig sind, möchten sie natürlich in die Enge treiben und stellen die Frage, ja, wenn es einen gerechten Gott gibt, das ist überhaupt keine Frage. Es gibt einen gerechten Gott. Aber die Ungerechtigkeit ist unter den Menschen. Und so steht es geschrieben. Die Ungerechtigkeit wird Überhand nehmen. Es werden Hungersnöte sein. Teure Zeiten. Überall hört man nur, und wir haben es hier noch gut. Wir können Gott noch danken. Manchmal fällt es uns schwer, wenn wir so sehen, was da so überall getan wird. Aber es geht vielen noch wesentlich schlechter. Aber alles muss so kommen, weil es Erfüllung der Schrift ist. Im Worte ist für das erste Kommen und für das zweite Kommen alles geschrieben. Im Propheten Jesaja 48 steht in Vers 3, die früheren Weissagungen habe ich vor dem verkündigt, aus meinem Munde sind sie hervorgegangen und ich habe sie kundgetan. Plötzlich habe ich sie vollführt, so dass sie eingetroffen sind. Gott wacht über seinem Wort. Wir denken auch an all die verschiedenen Deutungen mit Bezug auf die Botschaft Gottes in dieser Zeit, auf das geoffenbarte Wort, auf die Heilige Schrift. Und wie kommt's? Es kommt nur daher, weil Menschen die Bibel entweder nicht einordnen können oder nicht dazu bestimmt sind, oder vielleicht trifft das allererste zu, dass sie sich selbst noch nicht einordnen ließen in das, was Gott jetzt tut. Und wir beginnen, ganz kurz komme ich jetzt nur darauf, ich meine, denkt nicht, dass ich jetzt mit Predigen beginne, denn ich höre fast auf. Aber auch wir müssen da beginnen, wo es jetzt in der Endzeit begonnen hat. Mit Bruder Brennen hat es begonnen, das sagen wir frei und offen. Es gibt auf der ganzen Erde, in dieser Generation, nicht einen einzigen Menschen, der als von Gott gesandt, von einem Tage, von einem Auftrag, von einer Berufung, von einer Legitimation und Bestätigung von Gott aus legitimiert worden wäre wie er. Gott hat ihn gesandt. Was war mit ihm? Er war selbst eingeordnet in das, was Gott für diese letzten Tage verheißen hat. Weil er in das prophetische Wort eingebettet und durch ihn der letzte Abschnitt eingeleitet wurde von Gott aus, bitte, nicht von einem Menschen. Was konnte der arme William dafür, der seine Hand auf die zerrissene Hose halten musste, weil der Flicken auch noch losgegangen war? Was konnte dieser arme Mann dafür, dass plötzlich Licht in seinen Raum kommt und der Engel des Herrn vor ihm steht und spricht: Ich bin aus der Gegenwart Gottes zu dir gesandt worden? Was konnte er dafür? Oh, ihr werdet sagen, ja, das soll man erst glauben können. Ich glaube es für euch mit. Und ich sage euch auch, aus welchem Grunde. Das Übernatürliche ist doch Gottes eigenes Wesen und Tun. Sind nicht drei Männer zu Abraham gekommen? Ist nicht der Engel des Herrn dem Mose erschienen? Hat nicht Jakob mit dem Engel gerungen, bis die Morgenröte anbrach? Wie begann das Neue Testament? Kam nicht der Engel zu Maria? Kam nicht der Engel zu Zacharias? Kam nicht der Engel zum Paulus im Gefängnis? Nein, da müsste früher aufstehen. Gott ist ein übernatürlicher Gott. Und wenn nichts Übernatürliches geschieht, muss man sich fragen, ob Gott gegenwärtig ist. So ist das. Gott hat immer auf übernatürliche Weise gewirkt. Was war die Feuersäule? War es irgendeine Wolke, die mal aufzieht und ein bisschen Regen ausschüttet? Es war das Licht, in dem der Herr wohnt, die übernatürliche Herrlichkeit Gottes, die ihn umgibt. Was war der Felsen in der Wüste? Irgendein Felsen, den du da ausgraben könntest aus dem Sand, wenn es ihn da gäbe. Lies 1. Korinther 10. Der Felsen, aus dem Israel getrunken hat, war Christus. Oder nicht? So steht es geschrieben. Und dann macht euch Gedanken, wie er wohl ausgesehen hat. In der Feuersäule, als Herr Jehova, als Felsen Christus, ordnet es ein. Der Herr sprach zu meinem Herrn. Oh, ich könnte jauchzen. Für mich sind die Dinge so groß, so gewaltig, so wunderbar. Woran andere sich die Zähne ausbeißen, daran machen wir sie uns scharf. Gott hat Menschen auf Erden, die einfach auch ein Teil seines Planes und schlussendlich seines Wortes werden. Wenn es nun stimmt, und das glaube ich von Herzen, Gott vergib jedem, der zweifelt, der rufe nach Leibeskräften, hilf meinem Unglauben. Denn das kann ja sein, wenn jemand noch nichts Übernatürliches mit Gott erlebt hat und kaum weiß, was alles an Übernatürlichem geschah in Zeiten der Bibel, der wird vielleicht Mühe haben und sie sagen, naja, ist es oder ist es nicht? Man muss gewisse Dinge ja persönlich erlebt haben, um sie vielleicht ein wenig nachvollziehen zu können. Aber nicht jeder ist ein Prophet. Und nicht jeder wird auf übernatürliche Weise gerufen und gesandt. Und auch da war es so unterschiedlich. Als Josua in den Kampf ziehen sollte, was war's? Stand plötzlich ein Mann vor ihm, voll ausgerüstet mit dem Schwert. Und er fragt ihn, gehörst du zu uns oder zu den Gegnern? Dann kam die Antwort, ich bin der Heeresoberste des Heeres des Herrn. Was mag da in Josef vorgegangen sein? Was war mit Manoah? Was war mit Gideon? Was war mit all diesen Männern? Der eine hat gedroschen auf der Tenne. Plötzlich war himmlischer Besuch da. Oh, Halleluja, preis sei Gott. Wo immer wir sein mögen, da dass doch endlich einmal himmlischer Besuch kommt. Dass der Aufgang aus der Höhe uns besucht. Wie es geschrieben steht, besucht hat uns der Aufgang aus der Höhe. So steht's, wenn ich mich recht erinnere, in dem Lobpreis, der ja wie Prophetie oder sogar Prophetie ist, den Zacharias damals über seine Lippen brachte. Also, Gott hat diese letzte Phase vor der Wiederkunft Jesu Christi so eingeleitet, dass er übernatürlich zu wirken begann, hat dem, den er sandte, geoffenbart, worum es geht. Ich habe das geschrieben, sicher und auch gesagt. Der Engel hat wörtlich Johannes 1 zitiert. Der Engel hat wörtlich Johannes 4 zitiert. Hat erklärt, worum es jetzt geht. Um das letzte Zeichen, um das Zeichen des Messias. Um den Dienst des Menschensohnes. Alles erklärt. Wie treu ist Gott? Darin gibt's keinen Fehler. Das ist keine Deutung. Das ist biblische Sendung, übernatürliche Berufung, göttlicher Auftrag. So hat es begonnen. Ich meine, die letzte Phase. Jetzt sind wir dran, dass auch wir uns einordnen lassen. Schön in das fügen, was uns als Offenbarung verkündigt worden ist. Mose sollte Zeugnis von dem ablegen, was da so als Offenbarung in allem, was da war, in den 5 langen Büchern da, mit wer weiß wie vielen Kapiteln, überall, hier ein wenig und da ein wenig und dort, wie der Prophet Jesaja in Kapitel 28 sagt. Hier ein bisschen und dort ein wenig. Aber zum Schluss heißt es, hin zur Offenbarung des Herrn. Sollen die Lebenden bei den Toten nachfragen? Nein, hin zur Weisung des Herrn. Und keiner braucht zum Himmel zu gehen, um das Wort herunterzuholen. Und keiner über das Meer zu fahren, um es uns zu bringen. Das Wort ist uns gebracht worden. Das wahre Wort des wahrhaftigen Gottes. Wir sind in den letzten Teil der Heilsgeschichte eingeführt worden. Jetzt haben wir nur noch eine Bitte. Herr, ordne uns ein, gemäß deinem Wort. Füge uns so zusammen, dass schlussendlich geschehen kann, was du dir vorgenommen hast, um deinen Namen zu verherrlichen. Schließen wir mit dem Gedanken, jedes Wort der Wahrheit recht teilen, recht einordnen, nämlich da, wo es hingehört, ob Altes oder Neues Testament. Was hat Jakobus in Apostelgeschichte 15, nachdem Petrus gesprochen hatte? Da hat er einen ganz gewaltigen Ausspruch getan. Liebe Brüder, hört mich an, Petrus hat dargelegt, worum es geht. Und damit stimmen die Worte aller Propheten überein. Das ist himmlische Musik. Damit stimmen die Worte aller Propheten überein, denn so steht's geschrieben. Danach werde ich umkehren und die zerfallene Hütte Davids wieder aufbauen. Er hatte zugehört und zugehört. Und dann hat er es biblisch fundiert. O gelobt sei der Name des Herrn. Für dieses herrliche Wort. Für das geoffenbarte Wort. Für das Manna, für die himmlische Speise. Ich bin dankbar. Nur einen Wunsch habe ich damit noch zu verbinden, der bereits geäußert wurde. Mögen wir, die wir begriffen haben, dass Gott einen übernatürlichen neuen Anfang vor dem direkten Ende gemacht hat, die Gnade haben, auch ein wenig von dem Übernatürlichen mit Gott zu erleben. Dass wir nicht nur Zuhörer und Bewunderer gewesen wären, sondern Teilhabe dessen, was Gott jetzt tut. Ich glaube, so wird es sein. Wir werden nicht alle unbedingt einen Engel zu Besuch haben oder die Feuersäule sehen, aber wir werden Gott übernatürlich erleben. Seine Offenbarung wird wie frischer Wein sein. Was sagt der Bruder Brenim da? Stimuliert. Dann kommt das Amen, dann kommt das Halleluja. Dann kommt das Lob und Preis sei Gott. Er möge uns helfen. Möge mir, er möge uns allen helfen. Wir sind wir auf Gott so angewiesen. Jeden Tag und jede Stunde. Und können nur sagen, Herr, hilf uns, dass wir selber uns unter deine gewaltige Hand beugen, einordnen lassen, damit wir alles, was noch geschieht, einordnen können. Gott, der Herr, segne uns alle. Amen. Amen. Lass uns aufstehen und beten. Glauben wir alle, dass der Herr in unseren Tagen, in dieser Generation, sein Werk zum Abschluss bringt? Glauben wir alle, dass dieses ein prophetisches Zeitalter ist? Glauben wir alle, dass Gottes Wort sich in allem und an allem erfüllt? Glauben wir, dass er uns herausgerufen hat? Glauben wir, dass damit ein Zweck verbunden ist? Glauben wir, dass er sich uns übernatürlich offenbaren wird? Halleluja! Preis sei Gott! Preis sei Gott! Wir singen noch den Chorus. Oh, es ist Jesus. Dann bitte ich Bruder Russ zu kommen und zu beten. Oh, es ist Jesus. Oh, es ist Jesus. Oh, es ist Jesus. Nur allein. Ich hab gerührt den Schaum seines Kleides und sein Blut, es wusch mich rein.
Himmlischer Vater,
mein Gott,
wir danken dir aus der Tiefe unserer Herzen,
mein Gott,
für dein mächtiges Reden,
mein Gott,
auch heute Abend.
O Herr,
du führst dein Volk in die Tiefen hinein.
Halleluja.
Was andere nicht sehen können,
Gott,
Herr, das schenkst du uns.
Mein Gott.
Wie dankbar sollten wir sein, Herr.
O Herr.
Für alles das, Herr.
Mein
was du
Gott.
Aus Gnaden offenbarst, Herr.
Ja, Herr.
Den anderen ist es verborgen.
O Gott.
Aber den deinen hast du es kundgetan.
Ja, Herr.
Welche Liebe, Herr,
o
hegst
Gott.
Du zu uns, o Herr.
Mein
Mögen
Gott.
Auch wir, Herr, unsere Herzen weit öffnen und dich lieben, Herr, aus der Tiefe unserer Herzen.
O Herr.
Und einander, Herr.
O
Herr,
Gott.
Schenk es aus Gnaden. Wir danken dir. Du hast mächtig gesegnet.
Mein Gott.
Auch heute Abend, Herr. Und du wirst weiter segnen, Herr. Du wirst geben,
mein
über Bitten
Gott.
Und Verstehen,
ja, Herr.
Herr. Eines Tages, Herr,
oh Gott.
Wirst du uns hinaufnehmen.
Halleluja.
Dann wird die Stunde gekommen sein.
O Herr.
Ehre deinem herrlichen Namen.
Mein Gott.
Amen.
Amen.